Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Handwerkskammer Hildesheim Südniedersachsen mit dem Titel Frauen im Handwerk.
Wenn es uns gelingt, diesen Spagat zwischen reiner digitaler Welt und dem, was man mit den Händen macht, einfach wieder hinzukriegen. Ne?
Guten Mittelweg zu finden.
Ja,
ein Kompromiss einfach auch, das glaube ich auch. Und ich glaube, wir hatten das vorhin auch nochmal, ging es ja auch nochmal um die Bezahlung. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema. Also ich komme ja aus, jetzt gibt es ja den sozusagen das einheitliche Einheitslohn. Da sind wir Schneider jetzt auch Gott sei Dank endlich mal drunter gefallen, aber das war natürlich vorher, das war jetzt kein Beruf, wo ich jemandem raten würde, das ist etwas, womit du Geld verdienen kannst. Also steig so früh wie möglich ein. Mein Beruf wird natürlich vielfach auch genutzt von Abiturientinnen zum Beispiel oder Abiturienten, die einfach hinterher auch noch weiter studieren wollen. Aber ich glaube, da muss auch so ein bisschen wahrscheinlich auch nochmal ein Angleichen stattfinden an gewisse andere Berufe auch, ne? Die dann vielleicht eher zugänglich sind. Ne? Also wo man vielleicht im ersten Lehrjahr schon über 1.000 Euro verdient, da sind wir bis dato noch sehr weit weg gewesen. Gut, mit 550 sind wir dem Ganzen jetzt schon mal ein bisschen näher, aber da glaube ich, muss ich einfach auch noch ein bisschen was tun, um das auch wirklich attraktiv zu machen.
Ne? Das stimmt, absolut. Aber wie gesagt, das ist da bei uns im Steinmetzhandwerk hat sich da dieses Jahr gerade was getan, dass da wirklich der Sprung im dritten Lehrjahr über 1.000 Euro gegangen ist. Das war für viele vor Jahren völlig unvorstellbar. Aber das Problem ist natürlich an der Stelle, dass die kleinen Betriebe das auch bezahlen können müssen. Und die Ausbildung ist sehr teuer für die Betriebe, und wenn dann die Löhne so hoch gehen, tariflich, dann sagt sich mancher Meister, der vielleicht bislang ausgebildet hat, das kann ich gar nicht mehr leisten. Also brauchen wir da auch ein bisschen mehr Flexibilität, dass man dann sagt, okay, also gibt es vielleicht staatlicherseits die Möglichkeit, wenn ich einen kleinen Betrieb habe, der diesen hohen Lohn nicht bezahlen kann, dass es dann Hilfen gibt. Dass man nicht einfach sagt, okay, also wenn du in einem kleinen Betrieb lernen willst, dann musst du mit weniger zufrieden sein. Das kann es ja dann auch nicht sein. Dann kommt ja tatsächlich keiner.
Und ich glaube eben auch, dass viele von diesen Kreativberufen im Handwerk, wo natürlich auch Frauen einsteigen möchten, wollen, dass, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass das natürlich oftmals ganz kleine Unternehmen auch nur sind. Ne? Weil es wie Manufakturen sind. Also ich kann mich auch eher als eine Manufaktur bezeichnen, weil wer möchte heute für, keine Ahnung, ein Kleid 800 Euro ausgeben, wenn ich irgendwie bei H&M eins für 20, 30 Euro bekomme. Ne? Also das,
aber das passt dann wenigstens.
Das ist korrekt. Aber einfach nur so, es muss dann ja auch, die Arbeit muss dann einfach da sein. Ne? Und dann, gut, das geht jetzt, glaube ich, auch wieder in eine andere Richtung.
Wir hatten ja schon mal den Familienbetrieb von Ihnen angesprochen, Frau Roman. Und auch, dass Ihre Tochter jetzt in diesen einsteigt oder eingestiegen ist. Sehen Sie das denn jetzt bei den ganzen genannten Aspekten eher mit einem lachenden oder eher mit einem weinenden Auge, wenn Sie...
Also ein weinendes Auge habe ich überhaupt nicht. Für uns ist das ein Glücksfall. Nicht nur für uns persönlich jetzt, sondern auch, und dass der Betrieb, die Tradition unseres Betriebes weitergeführt wird, sondern auch, dass ich sehe, wie zufrieden und glücklich unsere Tochter mit dieser Entscheidung ist. Ich meine, ich weiß nicht, Frau Gilhaus, Sie wissen, wir haben vorhin das Gespräch im Vorfeld so nicht mitgekriegt. Unsere Tochter ist Juristin, die ist eingetragene Anwältin und hat sich trotzdem für das Handwerk entschieden, weil sie sagt, am Ende des Tages weiß ich, was ich getan habe. Und das und so diese Form von Zufriedenheit, ohne dann auch noch Angst zu haben, die Verantwortung für so einen Betrieb zu übernehmen, da ziehe ich nicht nur meinen Hut vor, sondern da freue ich mich drüber. Und wofür ein weinendes Auge? Denn sie, also nö, ich bin da sehr, sehr glücklich drüber.
Jetzt sind Sie alle ja auch aktiv im Handwerk beschäftigt. Gibt es denn da auch heute trotzdem noch, bei den ganzen Verbesserungen, die sich ja auch ergeben haben, aber noch, ja, Vorurteile, die Ihnen von Kollegen, Kunden, Vorgesetzten entgegengebracht werden? Also gibt es ja zum Beispiel so eine Äußerung, ja, das würde ich jetzt aber lieber mit dem Chef besprechen. Wo vielleicht gar nicht gesehen wird, okay, es kann ja auch eine Chefin geben. Gibt es das heutzutage noch? Und wenn ja, wenn Sie solche Erfahrungen haben, wie reagieren Sie darauf?
bei mir kann man nur mit der Chefin sprechen, von daher hat sich das erledigt.
Also bei uns im Betrieb ist es tatsächlich so, dass ich mich am Anfang maßlos geärgert habe, wenn solche Sprüche kamen, und sie kommen immer wieder. Inzwischen habe ich sehr schnell gelernt, mich da entsprechend nicht zur Wehr zu setzen, sondern entsprechend zu reagieren, indem ich sage, okay, wenn der Chef nicht da ist, wir können gerne versuchen, das untereinander zu regeln, und dann, wenn Sie mit mir Vorlieb nehmen, vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen. Man darf Kunden nicht vergällen, aber man kann auch sehr deutlich machen, dass man einfach, ich bin ja da, und dann gibt es ja vielleicht die Möglichkeit, eine Lösung zu finden ohne den Chef. Und damit bin ich ganz gut gefahren eigentlich. Das ist wahrscheinlich bei Ihnen im Betrieb, bei den Männern unter der Maschine etwas anders, ja, unter Umständen vom Tonfall.
Also als ich angefangen habe, war es natürlich sehr rau. Ich glaube, die wollten auch gucken, wie viel ich denn aushalte. Weil im ersten Jahr hat man noch nicht so einen großen Mund, um darauf zu antworten, sondern man hat einfach runtergeschluckt. Aber irgendwann ist dann dieser Punkt gekommen, wo ich mich dann, also sagen wir mal, geöffnet habe und den auch direkt gekontert habe, weil anders kriegst du nichts. Weil ich habe auch eine sehr, sehr, sehr große Schnauze. Also das, ich weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben, aber was mir auf der Zunge liegt, das sage ich. Aber ich verletze niemanden damit. Und das ist dieser feine Unterschied. Und einige... Hä?
Das war schlecht. Vielleicht sagst du das nochmal. Das war jetzt ein blödes Zwischengeräusch.
Boah, weil habe ich denn auch gehört?
Du hast eine große Schnauze.
Ja, genau. Ich habe eine große Schnauze. Aber verletze niemanden damit. Und es gibt aber sehr viele andere, die eine große Schnauze haben und sehr verletzend sind. Und dafür habe ich dann kein Verständnis. Und wenn ich dann mal einen blöden Spruch bekomme und so, sowas in der Art, dann konter ich gerne, aber mache mir einen Spaß daraus, dass beide Parteien lachen können. Und wenn es dann halt gar nicht geht, dann gehe ich auch einfach weg. Mhm. Weil ich nehme es auf die leichte Schulter und dann haust du mir noch mehr Sprüche rein, geht nicht. Und dann gab es natürlich auch Kunden, wo die dann nicht darauf klargekommen sind, dass ich jetzt deren Auto repariere. Und dann war ich natürlich mit einem anderen Gesellen dran und der, ja, was machst du denn hier? Wieso hast du das denn jetzt angefangen? Denkst du, das ist der richtige Beruf für dich? Und das ist doch alles so schwer. Warum bist du denn nicht PKW-Mechatronikerin geworden? Und was weiß ich nicht was? Und dann habe ich den Mann ein paar Mal da aufgefordert, dass er das sein lässt. Aber in einem netten Ton, natürlich, weil Mädchen sind ja nett. Aber das fand er dann nicht so witzig. Dann hat er immer weiter. Und dann hat er mein Geselle gesagt, stopp jetzt. Bitte verlassen Sie die Werkstatt, warten Sie draußen oder warten Sie vorne im Wartebereich für die Fahrer. Warten Sie da, bis Ihr Auto fertig ist. Das dulde ich hier nicht mehr. Also ich habe mich bewiesen in meinem Beruf, als Auszubildende. Und dann hat man auch irgendwo den Respekt, sogar von Altgesellen. Und dann, wenn so eine Situation kommt von außen, dann beschützen die mich auch. Und darauf bin ich stolz, dass ich mir so viele Kollegen im positiven Sinne dazu gewonnen habe. Nur wegen der Art, wie ich bin und wegen dem, was ich schaffe. Und ja, also es geht. Wenn man sich bewiesen hat und wenn die sehen, okay, sie kann zurückkontern, also sie lässt das nicht zu, diese blöden Sprüche, dann kriegt man auch irgendwo Respekt und dann wird man auch irgendwo dann ein Team. Dann sehen die dich nicht mehr als kleines Mädchen, sondern dann sehen die dich als Kollegen. Und das ist sehr wichtig.
Und ich habe eben auch in meinem beruflichen Umfeld schon häufig festgestellt oder auch im privaten Umfeld, dass es immer gut ist, eine gesunde Mischung zwischen Männern und Frauen im Arbeitsfeld zu haben. Weil die in der Summe kann man sich eigentlich nur ergänzen. Und nur Frauen untereinander kann eine richtige Katastrophe sein. Und nur Männer untereinander, wenn dann ein, zwei Frauen dazwischen sind, das verändert die Atmosphäre und macht sie oft ein bisschen freundlicher, sanfter.
Also, das wäre auch meine Frage jetzt an dich, ob da eine Veränderung stattgefunden hat. so dazugekommen bist?
Als ich hier angekommen bin, dann haben die mich noch nicht so sehr eingeschlossen. Also ich habe da nicht so viel mitbekommen, aber jetzt mittlerweile bekomme ich sehr viel mit und ich kann sagen, dass Männer untereinander schlimmer sind als Frauen. Das sind solche Zicken bis zum geht nicht mehr. Also wirklich, das habe ich denen auch gesagt. Ich dachte, dass ihr alle ein bisschen lockerer drauf wärt, aber ihr seid schlimmer als Weiber. Das habe ich denen gesagt, wirklich.
Ja.
Und zum Beispiel mein Geselle und ich, der ist 30 Jahre alt und wir arbeiten tagtäglich zusammen, also 8 Stunden am Tag, wir sind zusammen und wir arbeiten gemeinsam. Und dann hat man irgendwo so eine Basis gefunden, wo man auch neben der Arbeit sich unterhalten kann und also das ist schon, aus Arbeitskollegen ist dann schon eine Freundschaft entstanden. Genauso wie mit vielen anderen, natürlich gibt es dann welche, wo du lieber Abstand hältst, ne? Aber das ist ja jedem seins. Also seins. Ich finde, ich habe in diese Werkstatt, also ich schreie auch gerne rum, aber so, wenn ich zum Beispiel einen Namen rufe oder so, dann stelle ich mich da hin und schreie den, bis ich den Gesellen gefunden habe, wäre zu lange Zeit vergangen. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub habe, dann sagen die zu mir, ja, Matthias, in der Werkstatt war es so ruhig ohne dich. Und dann fangen sie an zu lachen. Dann sage ich, ja, das gefällt euch ja gar nicht, ne? Weil ihr habt ja schon da, ihr seid daran gewöhnt, dass ich da bin und rumschreie. Und ich habe auch irgendwo dieses Laute habe ich reingebracht und dieses Fröhliche. Es ist sehr, sehr positiv und gesund, wenn man sich normal unterhalten kann mit seinen Arbeitskollegen.
Ja.
Und dass Frauen und Männer gemischt, ich glaube, das wäre sogar besser, dann würde es nicht so viel Zickenkrieg geben. Also auch zwischen den Männern und zwischen den Frauen.
Genau, das war das, was ich meinte.
Nochmal ein ganz anderes Thema. In letzter Zeit wird ja auch häufig gefordert, die Sichtbarkeit der Frau in der Sprache zu verbessern. Also das sogenannte Gender. Ich würde gerne mal wissen, was halten Sie davon? Also erhöht sich, fühlen Sie sich dann beispielsweise in der Stellenanzeige, wenn das da drin steht, eher angesprochen, es wird ein Automechatroniker, eine Automechatronikerin gesucht? Oder ist das mehr so eine stilistische Sache quasi und es ändert eigentlich an den Umständen ja nichts? Also stehen Sie dem eher skeptisch gegenüber? Oder finde ich schon gut, dass man das macht, dass man die Sichtbarkeit der Frau erhöht? Ist wichtig?
Also ich finde schon, die Sichtbarkeit sollte erhöht werden. Das ist, finde ich, rein schriftlich ist das, finde ich, auch ein guter Weg. Ich habe dann so ein bisschen ein Problem, wenn das in der Sprache sich also ständig holpert und dann die ExpertIn und das ist mir dann einfach auch zu viel. Und ich glaube auch die Frage hin, ob das jetzt auch gerade für uns Frauen oder für die Frauen, die sich vielleicht im Handwerk bewerben wollen, irgendwas ändern, da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, wenn jemand wirklich einen Beruf erlernen möchte und Interesse daran hat, dann kann das Gender-Sternchen, glaube ich, auch nicht ganz so viel ausrichten. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, einfach um ja, die Sichtbarkeit generell zu erhöhen, dass es das einfach auch gibt und dass es auch im Gespräch ist, aber ich glaube, man muss ein bisschen auch einen guten Mittelweg da finden.
Ja, mein Problem mit dem Gendern ist auch das, was Sie sagen, Frau Gillers, die sprachliche Verwendung bei Anzeigen, bei Stellenanzeigen hat das ja auch rechtliche Gründe und da hat sich das ja inzwischen auch über viele Jahre eingebürgert, dass man dann sogar inzwischen divers mit reinnehmen muss und sollte. Da habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. Aber die rein sprachliche Veränderung, auch tatsächlich in geschriebenen größeren Texten, also abseits von Anzeigen jetzt, wenn ewig diese Sternchen und innen, die Texte werden, ich find die deutsche Sprache eigentlich so, wie sie war, schöner. Also dieses Gendern finde ich sehr, sehr anstrengend zum Teil. Und ich bin eine Frau und ich glaube, ich bin eine gestandene Frau, aber ich brauche es nicht, tut mir leid.
Also ich bin auch der Meinung, mittlerweile gibt es nicht nur 2 Geschlechter, sondern 3, 4, 5, 6, 7, 8, weiß der Geier. Und deshalb so sehr auf die Geschlechter einzugehen und in jedem Text oder jeder Anzeige da ein Sternchen zu setzen und sowas alles. Ich meine, im Grunde genommen weiß man doch, worauf sich der Text bezieht. Auch eine Stellenanzeige natürlich, Mechaniker, Mechanikerin, das ist ja natürlich, das ist ja normal. Aber dass man jetzt wirklich, also ich weiß nicht, mir ist das irgendwie völlig egal. Also es tut mir leid, dass ich jetzt so sage, aber es ist mir wirklich egal. Wenn mich jemand fragt, was ich bin Mechanikerin. Also Mechanikerin, fertig, aus. Manchmal sage ich auch Mechaniker, weil es mir total egal ist. Sehe ich so, wie wenn du willst, kannst du mich auch als Jung sehen, wenn es dir dann besser geht dabei. Also weiß ich nicht.
Ursprünglich hatten wir das ja in Form eines Ehrenamtsforums geplant, dieses Gespräch. Und Frau Gillaus und Frau Hohmann, Sie sind ja auch ehrenamtlich noch aktiv, also zum einen bei den Unternehmerfrauen im Handwerk, aber auch Sie als Obermeisterin und auch als Vollversammlungsmitglied ja sogar der Handwerkskammer. Was macht denn für Sie so den Mehrwert so einer ehrenamtlichen Tätigkeit aus? Und gibt es irgendwelche Ideen vielleicht? Ich meine, weiß man ja auch, man sucht händeringend eigentlich immer wieder nach Ehrenamtlichen, egal ob es im Verein ist oder auch jetzt bei uns im Handwerk. Gibt es irgendwelche Ideen, wie man auch junge Leute davon überzeugen kann, ein Ehrenamt zu ergreifen vielleicht?
Also ich sehe das ein bisschen unter dem Aspekt des Netzwerkens. Das ist ja so ein sehr moderner Begriff, aber ich finde, das umschreibt das auch gut. Es hat natürlich was damit zu tun, dass ich jetzt auch gerade in der Position als Obermeisterin nochmal einfach in einen anderen, eine andere Ebene. Das heißt, es sind einfach nochmal andere Menschen da, die ich kennenlerne, mit denen ich mich sozusagen vernetzen kann, die ich dann einfach auch auf eine andere Art und Weise kennenlerne. Und ich finde, es hat natürlich viel mit Sichtbarkeit zu tun. Also ganz egal, welche Form von Ehrenamt man macht, man ist halt sichtbarer mit den Menschen, mit denen man dann einfach auch zu tun hat. Und wie man das natürlich jungen Menschen nahe bringen kann, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss einfach auch so ein bisschen dafür auch, das muss man halt auch wollen. Und ich glaube, mehr den Benefit rausstellen, was es eben auch bedeutet, dass man eben einfach auch andere Menschen trifft, dass man einfach Sozialkontakte hat, sich austauschen kann, dass das natürlich im Vordergrund steht als die jetzt nicht Bezahlung, was natürlich vielleicht für den einen oder anderen dann auch noch wichtig sein könnte, ne? Weil es dann einfach schon eine gewisse Stundenanzahl gibt, die man da halt dann auch gibt. Aber also für mich ist das in erster Linie, ich sehe das so unter diesem Netzwerkgedanken. Ne? Und,
ich fände es am interessantesten, Sie mal zu fragen, wo, an welcher Stelle könnte man Sie packen, dass Sie sich engagieren und sagen, okay, ich gehe, wenn ich fertig bin, ich gehe mal in einen Prüfungsausschuss, weil da fehlen Frauen ja ganz mächtig. Das ist ja so ein Männerüberhang. Und wenn man jetzt so frisch ausgebildet ist, hat man ja auch noch so Ideen, was kann ich denn verändern an meiner schulischen Ausbildung? Und an der Stelle im Prüfungsausschuss hätte man ja so einen Ansatzpunkt, auch um zu verstehen, was hängt da alles mit zusammen und an welcher Stellschraube kann ich denn drehen, damit es meinen Nachfolgern oder Nachfolgerinnen besser geht.
Also ich mache ja meinen Meister, also ich will meinen Meisterbrief machen, um Kinder auszubilden, weil ich selber weiß, wie es ist, wenn man nicht abwägen kann, was will ich machen, was will ich nicht machen. Und dann aber diese Problemkinder, in Anführungszeichen, die an denen habe ich sehr viel Interesse, egal ob männlich oder weiblich, weil die brauchen Unterstützung. Und diese Unterstützung will ich mit meinem Meisterbrief, mit meinem Ausbildungsschein, will ich denen ermöglichen. Und in der Handwerkskammer will ich natürlich auch rein. Also hier zum Beispiel in Hildesheim bei dem BBZ, da bin ich auch sehr gut mit den ganzen Dozenten. Also ich mag die alle total, auch wenn andere sagen, ja, die sind so komisch und so. Nein, die passen mir, ich komme gut mit denen, klar, wirklich. Und natürlich will ich da dann irgendwie reinrutschen und mich wirklich engagieren für Ausbildungen und für diese Kinder. Weil es fehlen Auszubildende. Es fehlen wirklich Auszubildende. Und manche sagen wegen einem Hauptschulabschluss, ja, vielleicht besser, dass wir den nicht nehmen. Doch, man kann es doch probieren. Und da bin ich halt sehr verbissen. Auch mein Vater, der unterstützt mich dann zu 100%, dass man wirklich Kindern ohne Perspektive eine Richtung zeigen kann. Dass es geht. Auch wenn die denken, nein, ich kann sowas nicht schaffen oder hin und her. Doch, du kannst sowas schaffen. Mit meiner Hilfe schaffen wir das beide gemeinsam.
Was würdest du den jungen Menschen empfehlen, die jetzt nächstes Jahr vielleicht mit der Schule fertig werden? Hat sie schon öfter gesagt, die gehen dann vielleicht doch noch weiter zur Schule. Die vielleicht aber fertig werden und jetzt noch unsicher sind.
Fangt eine Ausbildung an. Fangt eine Ausbildung an. Egal was, wenn euch nur ein Funken an diesem Beruf interessiert, fangt eine Ausbildung an. Fangt an zu arbeiten und am Ende habt ihr sogar, wenn man eine Ausbildung anfängt, am Ende habt ihr einen Titel in der Hand. Und der ist sehr wichtig. Und egal, wo du eine Ausbildung abgeschlossen hast, jeder weiß, okay, sie hat eine Ausbildung zu Ende gemacht oder er hat eine Ausbildung zu Ende gemacht, der hat ja schon, das steigert ja schon das Potenzial. Für einen selber, den Selbstwert steigert das. Und fangt eine Ausbildung an und dann guckt, wo das Leben euch hinführt. Aber erstmal, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe mit 16 angefangen, eine Ausbildung zu machen. In dieser Ausbildung bin ich aus diesem Teenie-Hirn, also Kopf, bin ich rausgekommen. Man hat sich auf andere Sachen fokussiert, aber das kriegt man nur durch eine Ausbildung mit, also durch dieses eigene Geld verdienen, durch dieses, ich arbeite jetzt, ich muss das schaffen. Dadurch wird man, ich will nicht sagen erwachsen, aber reifer. Was man in der Schule nicht wird. Kannst du so lange in der Schule bleiben, bis du 30 bist, wirst du nicht so reif wie in der Ausbildung. Und deshalb, mach deine Ausbildung.
Dazu hätte ich vielleicht noch eine Idee. Das haben wir tatsächlich auch schon gemacht, dass wenn jemand nicht so ganz sicher ist, auch ob nicht nur, ob das Gewerk passt, aber auch, ob das Team passt, zum Beispiel mit dem Lehrherrn ein Praktikum vorweg zu vereinbaren. Das passt häufig ganz gut, weil irgendwann ist die Schule zu Ende, es gibt 6 Wochen Ferien und dann kann man zwei, drei Wochen oder vielleicht sogar 4 Wochen vereinbaren und sagen, ich komme jeden Morgen und arbeite mit euch zusammen und gucke mir an, ob das Richtige für mich ist. Und zwar nicht von der Schule, sondern auf eigene Initiative. Vielleicht macht ja so ein Praktikum tatsächlich auch Spaß.
Die müssen erstmal Lust darauf bekommen.
Genau, das ist der Punkt.
Und ich glaube, da kommen wir wieder auf dieses Schulthema. Und wie gesagt, mit diesem Werkunterricht, das denke ich auch ein Thema. Ne? Einfach auch dieses.
Ja. Damals gab es doch auch Nähen in der Schule.
Oder Handarbeit.
Handarbeit und Lernen.
Ja. Wir haben
es. Textil. War das nicht Textil? Textil,
ja klar. Ja. Und es macht auch nichts, wenn sich Werken zum Beispiel mal auf das Schnippeln von Gemüse oder eine Koch-AG oder irgendwas bezieht, dass die Kinder jenseits von ihrem Handy mal die Hände benutzen.
Und wissen, wofür die Finger noch so.
Genau, was die alles noch so können.
Genau.
Der liebe Gott hat dir Werkzeug gegeben, benutze es.
Ja.
Ja, abschließend, vielleicht also eine schwierige Frage. Liegt es am gerne genannten System, in Anführungsstrichen, was dann ja häufig verantwortlich gemacht wird dafür, dass Frauen nicht die gleichen Chancen im Handwerk eingeräumt wird? Oder sollten sich Frauen vielleicht manchmal einfach auch mehr zutrauen? Vielleicht, also durchaus auch mal sagen, ja, auch wenn meine Freundinnen das jetzt alle nicht machen, ich versuche das jetzt einfach mal. Oder ist es halt tatsächlich so, dass das System quasi, was auch immer das dann sein soll, diesen Weg quasi vorgibt und einen so leitet, dass er am Handwerk vielleicht vorbeiführt.
Ich glaube, das System ist schon so ausgerichtet, dass jeder das machen kann. Also ich glaube, es sind alle Voraussetzungen da. Es ist eine Frage, wie wir Frauen das selber ergreifen. Ich glaube, eher das Gesellschaftliche ist, glaube ich, das größere Thema. Einmal die Familie, also aus welcher Familie komme ich, wie wird da sowas gefördert und eben auch ja, vielleicht im schulischen Bereich noch, wie kann man da das auch weiter fördern. Aber ich glaube, das System ist so ausgerichtet. Ich glaube, jede Frau, die heute eine Handwerkslehre machen will, die kriegt einen Support, den sie eigentlich auch braucht.
Ich glaube auch, dass in der Praxis oder im ganz normalen Alltag es so viele Frauen gibt, die die handwerklich zu Hause ganz selbstverständlich Dinge tun, die Männer irgendwie nicht können. Es gibt ja auch eine Menge Männer, die überhaupt kein handwerkliches Geschick haben und die zu Hause tapezieren und was weiß ich, IKEA-Schränke zusammenbauen können, ohne dass der Mann dabei steht. Und das nur als ganz kleines Beispiel. Das Selbstbewusstsein haben viele Frauen einfach in sich, die tragen es vielleicht nicht so nach außen. An vielen Stellen würden ohne Frauen Dinge überhaupt nicht laufen. Aber wenn man es nicht laut sagt, wenn man es einfach so macht, das ist ja nur Natur gegeben. Da kann ja nun eigentlich keiner was für. Da können die Männer auch nichts für, dass sie keine Kinder kriegen können. Aber diese Selbstverständlichkeit, mit der Frauen Dinge einfach machen, das hat mit dem System nichts zu tun. Die müssten sich weiter nach außen zutrauen. auch im Beruf einfach zu sagen, wenn ich das zu Hause kann, warum kann ich das nicht im Beruf genauso? Einfach das zu machen, was mir ist. Oder wo meine Neigungen liegen, meine Begabung.
Ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was Sie sonst noch gerne sagen möchten oder worüber Sie sprechen wollten, was wir hier jetzt nicht erwähnt oder abgedeckt haben?
Manchmal würd ich mich freuen, wenn die positiven Dinge, die auch das Handwerk mit sich bringt, mehr in den Fokus, in den Vordergrund gestellt werden, auch in Gesprächen und in Themen, als immer nur das, was nicht funktioniert, sage ich ganz ehrlich. Das finde ich, damit würde man vielleicht auch dem Handwerk eine viel positivere Stimmung mitgeben. Weil, ich meine, jeder Uniprofessor weiß, dass er nicht in der Lage ist, sein Bad selbst zu installieren. Jeder weiß, dass wir Handwerker brauchen. Angefangen vom Bäcker über Schneider oder Bauhandwerk, ganz egal. Und das muss für jeden selbstverständlich sein. Und das Ansehen, hoffe ich, ist einfach wird sich, hoffe ich, weg von diesem Zwang, nur unimäßig ausgebildet sein und nur damit Ansehen zu erlangen zu können. Das hoffe ich sehr, dass sich das mal verschiebt. Dass man den Hut davor zieht, wenn jemand Handwerker ist. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, und das ist einfach die Kombination auch. Also bei mir ist es ja auch eine Kombination aus Studium und ich bin dann danach im Studium wieder ins Handwerk zurückgegangen. Also dass das einfach auch so eine, das hat ja, ist ja ganz flexibel, ne?
Ja.
Also dass man das einfach nicht in diese zwei Gruppen oder zwei Schienen so oder zwei Gruppen mit studiert und nicht studiert ist dann immer gleichgesetzt mit Handwerk, sondern dass das ja einfach auch eine tolle Sache ist, was man miteinander kombinieren kann.
Und es gibt auch Akademiker, die sind gute Handwerker. Ja. Absolut.
Ich auch. Also von daher.
Das muss so selbstverständlich werden, dass alles gleichwertig seine Daseinsberechtigung hat. Ohne jetzt hier rumzujammern. So, ne, dieses, ach, und ja, gut, klar, allen fehlen Auszubildende.
Das ist aber egal, welchen
Bereich. Das ist vollkommen wurscht.
Mehr Selbstvertrauen.
Genau. Also,
sich mehr zutrauen, mehr nach außen zeigen.
Selbstverständlich, ja. Wirklich selbstverständlich das machen, was für einen selber wichtig ist.
Und ich glaube auch selbstverständlicher eben mit der Rolle der Frau im Handwerk umzugehen. Genau. Also nicht so diese, das ist dann so eine Rarität, ne, wie es bei mir jetzt halt ist. Es wird es nicht oft geben, aber dass es aber auch eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, das ist jetzt eine Frau, aber die macht den Job 100% genauso gut wie die Männer auch. Das ist ja eben auch so selbstverständlich.
Wenn jeder seine Ressourcen nutzt, dann haben wir alle gewonnen.